Damit wäre ich schon bei Bert Brecht, der ja mal die Aufgabe hatte, wie man Lenin am besten erden. Dazu hat er eine Kalendergeschichte geschrieben, die ihr auch alle kennt, nämlich von den Teppichwebern Kulambulas. Und die ehrten Lenin, indem sie ihn verstanden haben. Nämlich, die waren dann alle aus sehr einfachen Verhältnissen und die haben da alle gearbeitet und sind krank geworden. Und die sollten dann sammeln für eine Büste von Lenin. Und das haben sie auch gemacht. Und der Rotarmist hat dann gemeint, naja, er sieht schon, ihr macht es gut und ihr habt das auch irgendwie verstanden, aber eigentlich wäre es doch, glaube ich, besser, wir kaufen davon Petroleum, um das Fieber einzudämmen. Und damit haben sie Lenin verstanden. Der Mensch, der für Frieden eingetreten ist, der Mensch, der ein Friedensdekret das Ärztes erlassen hat, der einsteht für die Aufhebung der Ausbeutung durch den Menschen, der Mensch, der die Menschen von ganz unten untersucht, das ist ein ganz großer Verdienst. Ich glaube, der Frieden ist zu verteidigen heute mehr denn je. Und von daher, ich glaube, wir alle haben Lenin verstanden. Und wenn das so ist, dann machen wir morgen Revolution. Vielen Dank. Und jetzt hören wir gern.
Ich bin aber kein Teppichweber. Aber wir können dann Lenin auf andere Weise ehren, indem wir über ihn nachdenken. Also danke für die Einladung. Gut, dass noch ein paar Leute da sind, die sich für Lenin interessieren. Ich habe auch gehört, dass ab und zu noch Lenin gelesen wird. Jedenfalls hat mich gestern ein älterer Kollege angerufen, der sonst mit Lenin nichts zu tun hat. Der sagte, er wäre jetzt schon älter, aber wollte noch mal was über Lenin wissen. Die 40 Bände, gesammelte Werke, alte DDR-Ausgabe, das wäre zu viel, zu dick. Solange würde er gar nicht mehr leben, dass er alles lesen könnte. Und ob man nicht weniges mit wenigem auch anfangen könnte. Ja, vor Schreck ist mir gar nichts eingefallen, aber jetzt auf dem Hinweg fällt mir was ein. In Marburg gibt es natürlich auch eine kleine Tradition, die über Lenin nachgedacht hat. Das fängt schon in den 60er Jahren an. Ich nenne jetzt vier Namen. Erstens Werner Hofmann, der Marburger Soziologe der 60er Jahre, früh verstorben hier. Der hat in seinen sozialökonomischen Studientexten lange Kapitel über Lenin auch drin. Das ist eine sehr gute Analyse seiner Imperialismustheorie, ist da dargestellt in kurzer und verständlicher Form. Zweitens Wolfgang Abendroth, da hat er hier lange gelehrt. Das ist noch ein Mann, der aus den 20er Jahren seine erste Lenin-Bekanntschaft her hat. Die ganzen Kontroversen, Pro und Contra, Organisationsfragen, ja und nein. Das ist ja ein Teil der politischen Biografie von Wolfgang Abendroth. Und er hat 1970 zum 100. Geburtstag des Lenin im Audimax eine große Rede gehalten. Audimax war voll. Man konnte keine Stecknadel hören, das war atemlose Stille. Der Abendroth hat 2-3 Stunden lang geredet über Lenin. Ich kann mich auch dunkel noch daran erinnern, ich war selber da bei der Vorlesung. Wir waren alle fasziniert. Die ist aufgenommen worden, diese Rede, und zirkuliert nicht als Tondokument, aber in schriftlicher Form auch im Internet. Das damals erschien in den Marburger Blättern, MB, Marburger Blättern. Ich hab auch ein Exemplar hier, man kann es aus dem Internet rausgreifen. Wer es nicht hat und das braucht, der kann nachher auf mich zukommen. Also Wolfgang Abendroth. Drittens Frank Deppe, der hat in seiner Ideengeschichte des politischen Denkens ein langes Kapitel über Lenin, eine Gesamtzusammenfassung, die einem gut weiterhelfen kann. Und dann letztens Joachim Hösler, ich weiß, sitzt er irgendwo hier? Nee.
Doch.
Wunderbar, Dankeschön, Joachim. Der hat in der letzten Nummer von Marxistische Blätter eine aktuelle Würdigung über Lenin versucht, der ihm auch weiterhilft bei dem Nachdenken, warum wir überhaupt noch Lenin lesen könnten und Lenin mit Gewinn lesen müssten. Dann hat der Mann, der mich gestern angerufen hat, weitergefragt, wie es in Russland sei, ob da noch Lenin gelesen würde. Ja, das weiß ich leider nicht. Wäre natürlich soziologisch sehr interessant zu erforschen. Aber ich habe eine Umfrage von diesem WZIOM, also so ein Meinungsforschungsinstitut. Das hat zum Todestag Lenins, also am 21. Januar 2024, herausgefunden, dass angeblich 36% der Einwohner von der Russischen Föderation in Lenin mehr Nutzen für Russland sehen würden als Schaden. 36% sagen, Lenin hat Russland, also dem eigenen Land, mehr Nutzen als Schaden gebracht. 30% sagen, es ist gleich viel Nutzen wie Schaden. 20% sagen, mehr Schaden als Nutzen. Und der Rest hat gesagt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich müssen die nochmal nachlesen bei Lenin, ob das Nutzen oder Schaden bringt. Also ich weiß auch nicht, wo der Präsident steht bei diesen Antworten. Der Präsident der Russischen Föderation ist ja sehr Lenin-kritisch. Der sagt ja, der Lenin hat in seiner Verfassung dann der Ukraine ein zu großes Territorium vermittelt und noch dann die Möglichkeit des Austritts gegeben. Das ist ja alles ganz schlecht. Das ist jetzt aber heute Abend nicht unser Thema. Ich sage nur, dass Lenin offensichtlich in Russland auch noch gelesen wird. Ich würde auch gerne mehr wissen, wo und wie. Also es gibt ja auch eine Partei, Kommunistische Partei der Russischen Föderation. Ob da Lenin noch zum Lektüreprogramm zählt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass in China als Lektüreprogramm Lenin auf der Plattform steht für die Lektüre der Parteimitglieder. Ja, das sind immerhin schon mal 100 Millionen Leute, die Lenin lesen. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Ansonsten ist es natürlich nach der Wende ganz anders geworden, als sich Abendroth das noch vorgestellt hat, 1970. Naja, 1970 war ein Geburtstag, eine Geburtstagsfeier. Heute feiern wir einen Todestag, das ist schon mal ein großer Unterschied. Bei Geburtstagen sieht man die Zukunft offen, vielleicht auch freundlich, erwartungsvoll. Beim Todestag, naja, das sind dann eher so historische Rückblicke. Und das wollen wir heute auch versuchen, einen historischen Rückblick. Also ich habe mir 10 Punkte aufgeschrieben. Ich mache das ein bisschen biografisch. Das sind so kleine Mosaiksteine. Ja, ob aus diesen 10 Punkten eine Biografie entsteht, weiß ich nicht. Ich bin so ein bisschen heute Abend wie die Archäologen in der Stadt Rom. Die butteln immer rum. In 10 Meter Tiefe finden sie so kleine Stückchen. Wunderbare Mosaiken. Aber was das für eine Figur war, die sie da rausgebuttelt haben, wissen sie nicht, weil es immer nur kleine Plättchen sind. Also heute Abend gibt es 10 kleine Plättchen. Ob daraus eine Figur entsteht, werden wir sehen. Wahrscheinlich eher nicht. Mein erstes Plättchen, ich nenne also immer Ort und Zeit. Mein erstes Mosaiksteinchen wäre 20. Mai 1887, Schlüsselburg. Ja, da muss man erstmal gucken, wo Schlüsselburg liegt. Das ist eine alte schwedische Festung, seit Peter dem Großen dann russisch. Am Ausgang des Ladoga-Sees, da entspringt dann der Strom Neva, der dann in Petersburg, Leningrad, Petrograd dann Richtung Ostsee fließt. Eine alte, düstere Festung, und da ist ein junger Mann aufgehängt worden, der heißt Alexander Ulyanov, das ist der ältere Bruder von Lenin, 21 Jahre, ein Student der Naturwissenschaften, eigentlich ein Spezialist für Ringelwürmer. Der hat als akademische Disziplin die Erforschung der Ringelwürmer sich gewählt. Er war also irgendwie Zoologe, aber involviert auch in einer antizaristischen Verschwörung. Jedenfalls wurde ihm das zugeschrieben. Dann wurde er mit 4 anderen dann aufgehängt. Er war Teil dieser Narodnaya Volja-Bewegung, also das sind die Volkstümler in ihrer terroristischen Fraktion, die dann versucht haben, durch Attentate auf führende Gestalten des Zarismus, der Autokratie, Russland auf einen demokratischen Weg zu bringen. Die haben gesagt, wenn nur die Spitze des Staates nicht mehr da ist, dann organisieren sich die Massen selber, die Bauern, die Arbeiter, die armen Leute, von denen es in Russland die Mehrheit gab, dann kann Russland einen demokratischen Weg gestalten. Also Klassenbewusstsein oder Volksbewusstsein, politisches Bewusstsein entwickelt sich aus den Massen heraus. Die haben auch ihre eigenen Organisationen, die Dorfgemeinde und die Handwerksgenossenschaft, das Atelier, das ist eine Art von Dorfgemeinschaft halt in den Städten. Das würde das Fundament der neuen russischen Demokratie werden. Also eine Volksrevolution wird initiiert durch das zentrale Attentat auf den Zaren. Das war damals Alexander III., also 1887. Und dann ist die Revolution und die Freiheit da. Ein anderer Weg ist anvisiert worden in dem Elternhaus von diesem Alexander Uljanow. Das ist also der Vater von 3 Söhnen und von 3 Töchtern, Ilja Uljanow. Eine sehr interessante Figur, also der Chef der Familie, wohnhaft dann in Simbirsk. Das ist ein verschlafenes Nest in der Wolga, damals halb so groß wie Marburg, 40.000 Einwohner. Das war ein Lehrer, kommt aus ganz armen Verhältnissen, Sohn eines Schneiders, Vorfahren waren sogar Leibeigener. Und das war ein sehr strebsamer Mann, auch angepasst, also nicht aufmüpfig, hat gut gelernt, hat studiert, Naturwissenschaften, wurde Lehrer, dann Oberlehrer, dann Schulinspektor. So ein richtiger Bildungsmann in der Provinz, wie es viele gab damals in der russischen Intelligenzia. Und sein Programm für Russland war Bildung. Also Aufbau von Schulen, von Abendschulen, Alphabetisierungskursen, Bibliotheken, Theater. Das würde das Bildungsfundament darstellen, auf dem dann eine russische Demokratie sich entwickeln würde. Seine Frau, Ehefrau, diese Maria Blank, Alexandrowna Blank, kommt aus einer wolinischen Familie, deutschsprachiger Herkunft. Spezialistin auf 4 Sprachen, also im Hause Uljanow wurden alle möglichen Sprachen gelehrt und gelernt. Also Deutsch, Englisch, Französisch, Lateinisch, Russisch, Polnisch. Und das war das Bildungsprogramm, mit dessen Verbreiterung Russland zur Demokratie geführt werden sollte. Also das Hausmotiv im Hause Uljanow heißt Uchitsa, lernen. Und wenn wir bei Lenin nachschlagen, ist das genau sein eigenes Motiv auch gewesen. Uchitsa, lernen, das war das Leitmotiv des Vaters und des Sohnes. Dieser Sohn, also dieser Wladimir, der hat gar nicht von dem Attentatsplan seines älteren Bruders gewusst, stand gerade vorm Abitur, studiert dann Jura in Kasan, wird aber in die Studentenbewegung dort reingebracht, ist noch gar nicht politisch so aktiv, wird aber gleich relegiert und kann ja nur als Externer Jura studieren und ein Examen ablegen in Petersburg. Also sagt jetzt, wir müssen einen anderen, dritten Weg suchen. Das muss nur sein und kann nur sein der Weg der werdenden russischen Arbeiterbewegung. Und in den Städten gab es ja jetzt auch schon Bewegung der Arbeiter. Russland war punktuell sehr wohl industrialisiert. Schon seit 200 Jahren gibt es Fabriken in Russland, seit Peter dem Großen und sogar schon vorher. Etwa im Ural, das alte Gebiet der Hüttenindustrie auf Holzkohlenbasis. Historisch so ein bisschen ähnlich wie das Siegerland hier in Deutschland. Dann gab es das Petersburger Gebiet, Zentrum der Metallindustrie mit riesigen Fabriken allmählich, die in den 1890er Jahren dann blühten. Die größten Fabriken der Welt haben damals schon in Petersburg gestanden mit 20.000 Arbeitern. Die berühmten Putilow-Werke etwa. Drittens das ältere Revier um Moskau, Textilindustrie, zentralrussische Verarbeitung von Garnen, von Textilien, oft mit Frauenbeschäftigung. Und dann das neue Revier im Süden, Donbass, Kohle, Erzgruben, Hüttenwesen, Kriegsindustrie, das war Zentrum im Süden. Also es gab sehr wohl auch dann Streikbewegungen, etwa in der Hauptstadt. Und es gibt dann einen Kampfbund zur Befreiung der russischen Arbeiterklasse, in dem dieser junge Uljanow, also der ist gerade jetzt 25 Jahre, der heißt noch gar nicht Lenin, also Lenin ist eines seiner zahlreichen Pseudonyme, zu datieren wahrscheinlich erst seit 1901. Also dieser junge Uljanow kommt da gleich rein in diese Bewegung der Arbeiter, die ganz spontan losbricht in Form eines Massenstreiks und wird auch gleich verhaftet und dann ab nach Sibirien. Das ist dann 1897. Also Lenin geht hier einen eigenen Weg, verglichen jetzt mit seinem älteren Bruder, verglichen mit seiner Familie, mit seinem Vater, ein dritter Weg, Verbindung der politischen Aktivität mit der russischen Arbeiterbewegung. Ja, das ist vielleicht sein Motto auch gewesen. Der hat auch dann schon längst Marx gelesen. Ja, was liest er da am Ende vom Vorwort vom ersten Band des Kapitals als Lebensmotto des Karl Marx? Segui il tuo corso. Geh deinen eigenen Weg. Das ist das Motto auch von Lenin, der diesen Weg dann beschreitet. So, jetzt kommt mein zweiter Punkt. 20. Mai 1897, Schuschenskoje im Gebiet Krasnojarsk, Sibirien, Haus des Bauern Syrianow. Ja, das ist ein Holzhaus, wo ein Bauer gewohnt hat. Da klopft dann der Lenin an als Verbannter. Das ist also 1897 administrativ verbannt worden. Also administrativ, das heißt ohne Gerichtsurteil. Also in Form von einer polizeilichen Anordnung meldet er sich da bei diesem Bauern und sagt, jetzt bin ich 3 Jahre dein Gast, und der wird dann bezahlt, teilweise aus eigener Tasche das Lenin, teilweise vom Staat. Er darf den Ort sehr wohl verlassen im lokalen Maßstab. Die Verhältnisse sind gar nicht so schlecht, das ist nämlich Südsibirien. Nicht Ost und nicht Nord und nicht Nordost-Sibirien, wo es schreckliche Bedingungen gibt. Und vielleicht liegt das daran, dass der Lenin ein bisschen auch privilegiert war. Ich habe nämlich vergessen zu sagen, dass sein Vater auch geadelt worden ist und in den erblichen Adelsstand erhoben worden ist. Es gibt ja in Russland den Blutsadel und zweitens aber den Dienstadel. Also seit Peter und seit Katharina konnte man unten auch einsteigen in die Adelshierarchie. Und der alte Ulyanov, der Vater, der war also erblicher Adliger. Und das erblich halt, also der Sohn, also Ulyanov, Wladimir, war also auch ein erblicher Adliger. Ein Adliger geht auf die Seite der Arbeiterbewegung über. Ja, das ist doch schon mal was. Die Verhältnisse waren also gar nicht so schlecht in Sibirien für Lenin. Das Südsibirien-Gebiet Krasnojarsk mit schönem Blick auf die hohen Gebirge, Sajan-Gebirge. Da haben wir am Jenisej, wunderbare Gegend. Lenin hat dann auch nicht gehungert, er ging auf Jagd, der geht auch gleich heiraten. Eine nette Lehrerin, Nadezhda Konstantinowna Krupskaja, die heiratet er. Die übersetzen zusammen Bücher, die schreiben was. Lenin sammelt statistische Materialien zu einer zentralen Frage, die damals diskutiert wurde. Was sind die Schicksale des Kapitalismus in Russland? Und er schreibt also so ein großes Buch. Entwicklung des Kapitalismus in Russland zur Entstehung des inneren Marktes. Ja, das ist ein bisschen geheimnisvoller Titel, aber das heißt nur Antworten auf die Frage, kann sich der Kapitalismus in Russland überhaupt entwickeln? Es gab zwei große Schulen, die Volkstümler, das sind die Leute auch, die in dem theoretischen Zusammenhang standen, in dem Alexander, also sein älterer Bruder, gestanden hatte. Die sagen, nein, es gibt keinen inneren Markt für Russland. Der Kapitalismus kann sich da gar nicht entwickeln. Die Leute sind arm, die können gar nichts kaufen. Das Mehrprodukt der Kapitalisten kann gar nicht auf dem Markt abgesetzt werden. Natürlich gibt es ab und zu reichere Bauern, die steigen ein bisschen auf. Dann haben die aber meistens eine größere Familie, mehr Kinder. Dann werden die Höfe wieder geteilt, dann wird das umverteilt im Rahmen der alten Dorfgemeinde, diese berühmte Obschina. Die unteren Bauern können aber sehr wohl auch aufsteigen, etwa durch Kooperation, indem sie im Rahmen der Dorfgemeinde geholfen bekommen. Die können im Rahmen einer Volksproduktion ohne kapitalistische Märkte ganz gut über die Runden kommen. Und sind sie auch. Jahrhundertelang ging das ja. Unter den Tataren, unter den Mongolen, unter den Litauern, unter den Polen. Russland, in vielen russischen Gebieten hat diese Dorfgemeinde einfach weiter existiert. Das war die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen. Das ging wunderbar ohne Kapitalismus. Und die Zukunft Russlands ist nicht der Kapitalismus. Die haben auch sehr kritisch gesehen, dass der Kapitalismus ja nicht immer nur einen historischen Fortschritt bedeutet. blickend auf Westeuropa, ja, Marx hat das ja beschrieben, wie elendiglich die Verhältnisse in Westeuropa sind. Diese Volkstümler haben diese Sachen alle gekannt und auch übersetzt, waren sehr gelehrte Leute. Die erste russische Übersetzung, die erste ausländische Übersetzung vom Kapital von Marx ist russisch, 1872. Der Autor war Danielson oder Nikolai Onn, großer Gelehrter, der mit Marx und Engels im Briefwechsel stand. Er hat gesagt, Marx hat, ist ein genialer Mann, hat wunderbar die Gesetze des Kapitalismus entdeckt, entwickelt, erforscht. Aber das gilt nicht für Russland, das gilt nur für Westeuropa. Lenin hat eine andere Meinung, der steht in der Generation dieser russischen Sozialdemokraten, die schon mit Marx und Engels in Kontakt waren. Das gilt für die ältere Generation, Plechanow. Lenin selber hat Marx und Engels dann nicht mehr kennengelernt. Er wollte Engels besuchen, aber da war Engels schon tot, 1895. Lenin sagt, der Kapitalismus ist schon längst im vollen Gange in Russland. Es gibt eine Polarisierung der Bauernschaft. Das ist nicht alles egalitär. Das ist hierarchisch, die einen werden reicher, die anderen werden ärmer. Die einen werden tendenziell Unternehmer, die anderen werden tendenziell Arbeiter. Die wandern ab in die Städte, die bilden die Vorstufe des Proletariats. Es gibt einen riesigen Urbanisierungsschub, es gibt eine flächenmäßige Ausweitung des Kapitalismus durch diesen gewaltigen Eisenbahnbau. Also Russland war damals eines der größten Eisenbahnbauländer der Welt. Transsibirische Eisenbahn ist schon längst im Bau. Wie kam der Lenin von Petersburg nach Sibirien? Teilweise schon auf diese transsibirischen Eisenbahn. Das ist also nicht in Ketten dahin gelaufen, wie viele 10.000 andere. Der ist da mit der Eisenbahn teilweise hingefahren. Also der Kapitalismus entwickelt sich in Russland. Dann gibt es auch die staatlichen Aufträge. Dann gibt es ausländische Kapital. Das war französisches, das war belgisches Kapital. Und Russland kann leider nicht den nicht-kapitalistischen Weg beschreiten, wie es die Utopie der Volkstümler war. Das muss diesen eisernen Weg der westeuropäischen Entwicklung auch abschreiten, mit allen den Notlagen, die damit verbunden sind, aber auch mit den Chancen. Kapitalismus, sagt Lenin, hat auch irgendwie historisch progressive Züge. Zum Beispiel können die Arbeiter ein eigenes Geld haben, wenn sie in Lohn und Brot stehen, haben Mobilitätschancen. Frauen haben auch eigenes Geld, können unabhängig werden vielleicht von patriarchalischen Strukturen. Sie können auch emigrieren. Es gibt eine große Emigrationswelle, gerade von nationalen Minderheiten um die Jahrhundertwende dann. Denken wir an die ganzen russischen Juden, die dann auch oft in die USA auswandern. Um 1900 und nach 1900. Also es gibt neue Chancen dann auch im Rahmen der kapitalistischen Entwicklung für Russland, wenn sich das Proletariat, die Arbeiterklasse, allmählich organisiert, in Kampfpositionen hineinkommt und dann die großen Streikaktionen fortsetzt, die es 1895 in Petersburg und Moskau oder anderen Städten, Ivanovo zum Beispiel bei Moskau, sehr wohl gegeben hat. Also das ist das große Werk von Lenin, Entwicklung des Kapitalismus in Russland. Ja, das ist jetzt nicht jedermanns Sache, das zu lesen. Das hat also viele hundert Seiten. Ich selber blätter da gerne rum. Das ist wunderbar zu lesen, lange Tabellen, Gouvernement um Gouvernement, arbeitet der Lenin da durch. Fabrik für Fabrik. Gibt es schon eine bäuerliche Differenzierung? Lenin sagt ja. Gibt es schon eine Urbanisierung? Ja, alles in Argumentation gegenüber den Volkstümlern. Dann führt er noch eine Neuerung ein. Es gibt dann 1897 die erste russische Volkszählung. Da wertet er die Daten aus und schreibt dann die Materialien zusammen über die erste russische Sozialstrukturanalyse. Also Lenin ist der Pionier der russischen Sozialstruktursforschung, nachzulesen in der zweiten Auflage von dieser Entwicklung des Kapitalismus in Russland. Der macht das also nach Branchen, nach Berufen und so weiter. Oberklasse, Mittelklasse, Unterklasse, Halbproletariat, Proletariat, das führt das sehr gut auf. und erforscht also die Gesellschaft, in der er lebt und die er verändern will. Naja, der Schorsch hat mir gesagt, ich soll auch immer darüber nachdenken, auf die Frage, was bleibt von Lenin? Naja, vielleicht der Aufruf, und darüber nachzudenken und zu erforschen, die Gesellschaft, in der man selber lebt. Klarheit zu verschaffen über die treibenden Kräfte dieser inneren Entwicklungen. Das hat Lenin versucht in seinem, in meinen Augen sehr bedeutendem Werk, Entwicklung des Kapitalismus in Russland. So, jetzt kommt mein dritter Punkt, der heißt März 1902, Stuttgart. Ja, was sucht der Lenin in Stuttgart? Der kommt also frei 1900, fährt dann erstmal in die Hauptstadt, wird dann nochmal kurz verhaftet und sieht, dass er sich dann nicht halten kann in Russland selber. Die Polizei ist immer hinter ihm her, wie hinter allen anderen Sozialdemokraten und Anarchisten und Sozialrevolutionären und so weiter. Geht nach Westen, in die Emigration, bleibt er dann 5 Jahre dort. Also insgesamt ist Lenin 15 Jahre in der Emigration. 5 Jahre 1900 bis 1905 und dann 10 Jahre von 1907 bis 17. Im Grunde ist aus der Emigration, er ist dann in der Oktoberrevolution zurückgekommen, weil er vorher dann noch in Finnland sich versteckt hielt. Er versucht dann Stuttgart, da liefert der Lenin so ein dickes Manuskript ab, das heißt dann was tun. Naja, der Titel ist übernommen worden von einem russischen Mann der älteren Volkstümlerbewegung, Tschernyschewski heißt der. Das ist ein utopischer Roman, das geht um das Zusammenleben von jungen Menschen, die neue Modelle des Lebens, des Arbeitens, der Liebe ausprobieren wollen. Ein Aufruf, die Welt zu verändern, so ein utopischer Roman der 1860er Jahre, hat große Wirkung erzielt. Auch im Hause Ulyanov, alle haben diesen Roman verschlungen, sowohl der Bruder Alexander wie Lenin selber. Und jetzt hat sich aber das Problem, was tun, anders gestellt, weil wir 50 Jahre später oder 40 Jahre später sind, 1902. Lenin wirft einen Blick auf die Arbeiterbewegung in Russland. Einerseits ganz begeistert, überall Aktivitäten, andererseits tief frustriert, weil trotzdem nichts bei rumkam. Also begeistert, weil es Streikaktionen gab, gab schon eine sozialdemokratische Arbeiterpartei, gegründet 1897 in Minsk. Das waren übrigens bedeutend weniger, die sich da versammelt haben, oder vielleicht gerade halb so viel, wie hier in dem Raum sitzen. Das war die ganze sozialdemokratische Partei, die dann 3 Tage später gar nicht mehr da war, weil die Polizei die meisten schon weggeführt hatte, verhaftet hatte. Das fängt also ganz klein an. Es gibt auch andere Parteien. Es gibt eine polnische Partei, eine jüdische Partei, die ist sogar noch älter als die Sozialdemokratische Partei Russlands, gegründet 1897. Das ist der sogenannte Bund, also Allgemeiner Jüdischer Arbeiterbund, in Wilna gegründet. Eine Sonderorganisation der jüdischen Arbeiter, mit einer eigenen Tradition und eigenen Organisationen. Da gibt es in Georgien eine Arbeiterbewegung. In Sibirien organisieren sich die Eisenbahnarbeiter. Es gibt halt eine ganze Menge. Da gibt es Sozialdemokraten in der Emigration. Das ist diese ältere Generation. Da gibt es Sozialdemokraten in Sibirien, in der Verbannung, im Gefängnis. Da gibt es Intellektuelle. Da gibt es fortschrittliche Schriftsteller. Denken wir an Maxim Gorki, der sich dann auch rasch der Arbeiterbewegung angeschlossen hat. Es gibt Bauernbewegungen, Streikbewegungen. Trotzdem kommt irgendwie nichts bei rum, sagt Lenin in der Schrift Was tun, weil das alles zersplittert ist. Da kommt gleich die Polizei, verhaftet die Leute. Offensichtlich gibt es auch Hemmnisse in der Entwicklung von Arbeiterbewusstsein. Das ist ja nicht so, wie die Volkstümler gesagt haben oder wie Alexander, sein Bruder, gesagt hat, dass sich spontan sozialistisches Bewusstsein aus den Arbeits- und Lebenszusammenhängen heraus entwickelt. Offensichtlich stimmt das nicht so ganz. Es gibt viele hemmende Faktoren. Also die Arbeiter sind übermüdet nach 12-stündigem Arbeitstag, sind resigniert, unterliegen dem Alkoholismus, werden von der Kirche okkupiert, von der orthodoxen Kirche. Oder die zaristische Polizei sagt, ja, ihr habt ja ganz recht mit eurem Protest, aber wir sind nicht daran schuld, schuld daran sind die Juden. Also es gibt da einen Antisemitismus, der dann eingeimpft wird in diese Arbeiterklasse. Das Wort Pogrom ist ja ein russisches Wort. Seit dem Zarenmord 1881 gibt es also einen virulenten Antisemitismus in Russland, der vom Staat befördert wird. Also es gibt ganz viele hemmende Faktoren und jetzt entwickelt Lenin sein Gegenmodell. Ja, wir brauchen eine richtige Partei, eine Organisation, die diese vielen kleinen Initiativen irgendwie koordiniert. Und heute würden wir sagen, wir brauchen ein Netzwerk, eine neue Kommunikation, eine neue Form von Kooperation. Und diese Partei, wir machen mal ein bisschen auf, wir brauchen eine Koordination der einzelnen Initiativen. Parteizellen sollen in den Städten, im Land, im Transportwesen und so weiter, ganz weit auf, in Aktion. Wir reden doch über Lenin. Der hat Sibirien ist kalt. Wir brauchen also ein neues Netzwerk, was diese ganzen Initiativen koordiniert, und wenn aus diesen kleinen Bächlein von politischem Bewusstsein dann allmählich größere Zusammenhänge schafft. Kontakte auch zu internationalen sozialistischen Bewegungen müssen geschlossen werden. Die Russische Sozialdemokratische Partei, also diese Schrift Was tun, ist eine sozialdemokratische Schrift. Das hat nichts mit Kommunismus zu tun. Ganz bescheidene Zielsetzung. 8-Stunden-Tag, ja, das ist ja jetzt kein kommunistisches, ultralinkes Projekt. Demokratie in Form einer Republik. Naja, das ist ja jetzt auch noch kein utopischer Sozialismus. Dann Verteilung der großen Ländereien an die Bauern. Russland war natürlich nach wie vor ein Bauernland. Wem soll das Land gehören? Lenin entwickelt dann nach und nach auch ein eigenes Agrarprogramm. Und dann demokratische Wahlen, das sogenannte vierschwänzige Wahlrecht, also geheime, direkte, unmittelbare Wahlen für die Volksvertretung. Das war ein Programm, ein linksbürgerliches Programm, was erstmal Ziel der Sozialdemokratie war. Also die Partei, die Lenin anvisierte, die sollte auch heißen und hieß dann ja auch Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, SDAPR. 3/4 seines Lebens war Lenin Sozialdemokrat und kein Kommunist. Die kleinen Rinnsale sollten also zu einem großen Sturm werden. Ne, wie sollte das organisiert werden mit der Partei, die im Werden war, die anvisiert wurde als Programm? Innere Struktur, naja, das ist der berühmte demokratische Zentralismus. Oder man braucht dann beide Komponenten, sagt Lenin. Die Demokratie als horizontale Vernetzung, irgendwie auch dann zur Erhöhung der Schlagkraft eine zentralisierte Entscheidungsform. Also die leitenden Organe sollten gewählt werden, dann ihrerseits rechenschaftspflichtig sein und so weiter. Also lang und breit geht er da ein auf diese inneren Formen der Organisationsstruktur. Das ist ihm dann auch schnell er hat auch schnell Kritik gefunden. Die frühe Rosa Luxemburg schreibt da gleich was dagegen in einem interessanten Artikel in der Neuen Zeit, also in der sozialdemokratischen theoretischen Zeitschrift. Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie. Da sagst du, ja, das ist alles sehr riskant, Tendenz gefährlich, wenn sich die oberen Parteieinrichtungen verselbstständigen, zu wenig horizontale Vernetzung dann da die Folge wäre. Dann gibt es halt ein aktives Zentralkomitee, aber das wirkt dann nicht in die Breite. Ja, das war vielleicht ein bisschen so eine blankistische Gefahr. Naja, diese alte Blanqui, der hat auch ähnliche Organisationsmodelle gehabt. Und das sei also riskant. Das ist eine Kritik, die Das ist eine Kritik, die Lenin dann repliziert hat. Es gibt dann noch andere Kritiken. Von einem berühmten Marburger Parteisoziologen, Robert Michels. Der schreibt 1911, aber nicht direkt mit Lenin als Gegenstand, eine große und irgendwie auch großartige parteisoziologische Studie. Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Ein sehr interessanter Ansatz, er sagt, bei Massenorganisationen, die russische Sozialdemokratie war natürlich keine Massenorganisation, das war eine kleine Gruppe, vielleicht 4.000, 5.000, 6.000 Mitglieder. Aber die Sozialdemokratie, die deutsche Sozialdemokratie, das war schon eine Massenorganisation, die hat auch der Robert Michels im Visier. Da gibt es schon diese Tendenzen der Hierarchisierung, der Oligarchisierung, der Absonderung der Parteiköpfe gegenüber dem Parteikörper. Alles gefährliche Tendenzen, fast unausweichlich in Großorganisationen, sagt Robert Michels. Also auch ebenso in den Gewerkschaften, in den Kirchen, in den Verbänden, in den Massenorganisationen gibt es kaum ein Herauskommen aus dieser tendenziellen Gefahr, dass sich diese leitenden Organisationen verselbstständigen und dann nur noch das sogenannte Parteileben, der nur noch formalisiert abläuft. Also eine Kritik, die aber jetzt in der russischen Sozialdemokratie, soweit ich sehe, damals gar nicht rezipiert wurde. Unter anderem deshalb, weil der Robert Michels nachher einen ganz anderen Weg eingeschlagen ist. Der ist nachher bei dem Mussolini gelandet in Italien, ist also quasi Anbeter des Faschismus geworden in Italien in den 20er Jahren. Das ist dann auch alles verpufft, aber das Buch ist nach wie vor lesenswert, Soziologie des Parteilesens, als eine erste, ganz frühe Kritik, die hier, also umso interessanter, weil sie hier in Marburg teilweise schon geschrieben worden ist. Das Buch stammt aber erst vom Jahr 1911. Jetzt kommt mein nächster Punkt. August 1907, wieder Stuttgart, also irgendwie hat der Lenin es mit Stuttgart, Kongress der Zweiten Internationale. Naja, das war jetzt ein internationaler, großer Kongress in Stuttgart. Zentrale Frage Krieg und Frieden. Naja, das ist ja jetzt schon direkt vor dem Ersten Weltkrieg. Es gibt ein Wettrüsten, ein Hochrüsten, es gibt Konflikte in Marokko, auf dem Balkan. Es gibt schon diese schrecklichen Kolonialkriege. Denken wir auch an diese ganzen deutschen Kolonien mit ihren Massakern. Also alles Formen von Militarismus, von Imperialismus. Es gibt verschiedene Resolutionen zu dieser zentralen Frage. Das ist die zentrale Frage vor dem Ersten Weltkrieg bereits. Krieg und Frieden. Ja, der Bebel, der große angesehene Führer der deutschen Sozialdemokratie, der legt eine Resolution vor. Na, das ist ein bisschen objektivistisch, der sagt, der Bebel, der Kapitalismus hat immer die Gefahr von Kriegen, von Militarismus. Man muss deshalb den Kapitalismus bekämpfen, da gibt es auch keine Kriege mehr. Also ein bisschen abstraktes Wortgeklapper. Und dann gibt es eine Gegenresolution und eine Ergänzung von drei Leuten vorgetragen, von Lenin, von Rosa Luxemburg, von Martow. Martow ist der Menschewist. Ich habe jetzt übersprungen, das ist die Partei, die jetzt gerade im Gründen war, schon längst wieder gespalten hatte, in Menschewiki, also Minderheitler, und in Bolschewiki, Mehrheitler. Also der Lenin war der Chef der Bolschewiki, die ihrerseits aber dann wieder mal in die Minderheit geraten sind später. Martow war Chef der Menschewiki, aber quer durch alle Fraktionen gibt es also diese Kooperation in der Friedensfrage. Wir müssen diese Resolution von Bebel verschärfen, weil sie gar keine Handlungsanweisungen gibt für die Arbeiterklasse. Also die zentrale Frage ist, was ist zu tun? Das ist die Frage in der Krieg- und Friedensfrage. Was tun? Stodjela, das ist die lenische Frage in den ganzen politischen Kontroversen jener Jahre. Ja, und da bringen die drei also obwohl die sonst ganz verschiedene Meinung sind. Ich habe ja schon die Kritik von Rosa Luxemburg an Lenin genannt, diese ganz frühe Parteikritik. Unabhängig davon sind die bei dieser zentralen Frage einer Meinung, indem sie eine Verschärfung dieser Resolution reinbringen. Und dann lese ich eine Passage vor. Lenin plus Rosa Luxemburg plus Martow, die sagen dann, droht der Ausbruch eines Krieges, so sind in den beteiligten Ländern die Arbeiter und ihre parlamentarischen Vertreter verpflichtet, alles aufzubieten, um den Ausbruch des Krieges durch Anwendung entsprechender Mittel zu verhindern, die sich je nach der Verschärfung des Klassenkampfes und der allgemeinen politischen Situation naturgemäß ändern und steigern. Falls der Krieg danach ausbrechen sollte, sind sie verpflichtet, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, um die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur politischen Aufrüttelung der Volksschichten und zur Beschleunigung des Sturzes der kapitalistischen Klassenherrschaft auszunutzen. Also eine klare Verschärfung dieser Resolution. Hier wird ganz stark der subjektive Faktor in den Vordergrund geschoben, Aufgabe des Proletariats, der Parteien, der Volksbewegungen, in Kooperation mit anderen bürgerlichen Schichten, die gegen den Krieg vorgehen, denken wir auch an die bürgerlichen pazifistischen Bewegungen, deren Aufgabe wäre es insgesamt, diese drohende Kriegsgefahr zu bannen, zurückzubringen, zurückzuschlagen. Und Aufgabe der Sozialdemokraten wäre dann auch dann weitergehende Forderungen zu stellen an die Staatlichkeit, nämlich in Richtung Abrüstung und Friedenssicherung. Mein fünftes Mosaikstückchen würde heißen 31. Mai 1913, Poronin. Wir müssen erstmal gucken bei Google Earth, wo Poronin liegt. Wo liegt Poronin? Ich weiß es also auch nicht, ich war noch nie da. Das ist ein gottverlassenes Nest bei Zakopane in Polen. Damals gab es kein Polen, das war also österreichisch. Und der Lenin geht nicht nach Zakopane, und damals war es schon ein Luftkurort, das war viel zu teuer. Lenin hat sein Leben immer kein Geld gehabt. Woher soll das Geld dann auch kommen? Von zu Hause hat er auch nichts mehr gehabt, also nichts geerbt und so weiter. Und dann sagt der Lenin, ziehe ich nach Poronin, das ist ein kleines Kuhdorf in den Karpaten, wunderbar gelegen, aber sonst nicht viel los. Na, dann sitzt er in seinem Zimmer, schreibt dann einen Artikel für seine Zeitung, die gibt es schon, heißt damals auch schon Pravda. Und er schreibt da einen interessanten Artikel, 1913, der heißt Das rückständige Europa und das fortschrittliche Asien. Das ist ja schon mal ein Widerspruch in sich, weil jeder Mensch eigentlich weiß, und das war Dogma der Zweiten Internationale, Europa ist natürlich fortschrittlich und Asien ist natürlich jämmerlich rückständig und rückschrittlich. Europa hat die großen Maschinen, die große Literatur, die Dampflokomotiven, die Eisenbahn, die moderne Industrie und so weiter und so fort. In Asien, also in Indonesien, in Indien, in Hinterindien und so weiter, ist da nichts Entsprechendes da. Und der Lenin sagt aber, das stimmt nicht. Ich lese nochmal den Titel vor, das rückständige Europa und das fortschrittliche Asien. Auf den Inhalt gehe ich jetzt im Einzelnen nicht ein, das ist ein sehr interessanter Artikel, der hat auch den Vorteil, dass er sehr kurz ist. Der Lenin hat nicht nur dicke Bücher geschrieben, der hat auch, seine besten Artikel sind ganz kurz. Zwei Seiten oder drei Seiten. Der hat hier gerade zwei Seiten. Also ich habe auch den Mann, der mich angerufen hat, was soll ich von Lenin lesen, dem habe ich gesagt, der lest doch die kurzen Sachen. Zwei Seiten und schon bist du mitten in der Weltgeschichte drin. Und das ist ein welthistorischer Artikel.